Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg.
Guten Morgen, guten Tag oder einen guten Abend hier bei den Two Cray Nights. Kapitel 8 und 9 des zweiten Buchs der Horus Heresy sind heute an der Reihe und wir laden euch heute auf eine ziemlich eklige Reise ein, voller Schmodder, Eiter und Gewürm. Auch heute begleitet mich durch das Meer der Abscheulichkeiten der Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai. Schöne Einleitung.
Um die Folge nicht schon wieder mit Krankheiten zu beginnen, die Frage, ist die Emperor's Children Box schon da?
Nein, das war eine Vorbestellung, die am 15. März erst wirklich zu einer Bestellung wird.
Ah, okay. Ja, ich wusste, dass man es nur vorbestellen kann, aber ich dachte, hast du vielleicht irgendwie ein Schlupfloch gefunden, früher dran zu kommen.
Nee, okay. Leider nicht. Es war auch eher so ein Affektkauf, muss ich zugeben. Aber es war auch günstig. Im Vergleich zu den anderen Angeboten, die ich gefunden habe. Und das Buch ist ja dabei, insofern.
Was, 133 habe ich gesehen, ne?
Genau, genau.
Das Buch kostet normalerweise allein so um die 40, 50, also ist das ein guter Kauf.
Deshalb. Ja. Das passt. Wenn sie ankommt, wirst du es natürlich als Erste erfahren.
Natürlich. Aber es war ja, ehrlich gesagt, kein Affektkauf so oft, wie ich dich letzte Zeit mit der Nase da reingestippt habe.
Ja, bei mir halt schon, weil ich sehe den Link, denke, na gut, Kauf. Wobei ich mir nicht sicher war, ob ich sie wollte, aber je mehr man darüber erfährt, desto interessanter wird es. Und man kann sich die Modelle, die man schlussendlich einsetzt, ja auch aussuchen.
Ich habe Modelle gesehen, die jetzt auch im Shop drin sind für die Emperor's Children. Und da sind auch die Fiends dabei. Und ich konnte mich erinnern, dass du die, glaube ich, sogar auch in Warhammer Fantasy damals hattest, oder?
Genau, genau. Fiends, Dämonetten, berittene Dämonetten. Also einiges von dem, was ich schon mal hatte, werde ich wahrscheinlich wieder kaufen.
Ich freue mich. Also ich habe die Modelle gesehen und dachte, die sind schon cool.
Ja, ja.
Gefallen mir schon gut.
Ich muss mir nur ein passendes Farbschema überlegen. Weil ich hier gern so ein bisschen vom Standard abweiche. Aber ja, das ist ja bei mir sowieso immer eine längere Sache mit dem Farbschema und Anmalen.
Gut, dann lass uns anfangen. Wir erinnern uns, am Ende des letzten Kapitels kam es bei der Nachhut zum Gefecht. Logan berichtet nun, dass das Gefecht die Munition komplett verbraucht hat. Es ist nichts mehr da. Der Nachschub liegt am Landeplatz, da liegt er gut. Mhm. Und obwohl jedes Geschoss sein Ziel normalerweise findet, ist die Schlacht immer noch nicht vorbei. Und Loken und Torkadon sind mittlerweile im Nahkampf. Und die Gegner nehmen einfach kein Ende.
Ja, da hat es mich so ein bisschen gewundert, dass Loken und Torkadon an sich ja schon mal wussten, ein Kopftreffer ist gut, alles andere ist nicht so gut, weil sie haben auch Leichen vor sich, die haben Löcher im Bauch und in den Armen von Bolter geschossen. Anscheinend wissen das aber nicht alle Astartes, denn die Masse, die da immer und immer wieder aufsteht, endet einfach nie. Und es wird beschrieben, dass sie jetzt schon 3 Wellen quasi davon abgehalten haben, in das Schiff reinzurennen. Aber wie du schon gesagt hast, die erste war noch mit Munition und die anderen eher so im Nahkampf, wobei das teilweise ohne Waffen passiert. Aber so langsam verlässt sie auch irgendwie die Motivation, habe ich das Gefühl.
Ja, so richtig Lust haben sie nicht mehr. Und in regelmäßigen Abständen feuern auch noch die Titanen in die Monster rein. Und so wie ich das interpretiere, bringt das aber nicht viel. Denn diese riesigen Geschosse werfen die Körper nur durch die Luft, aber scheinen sie halt nicht zu beschädigen.
Also. Ja.
Kann man sich ja vorstellen, also wenn so eine große Kugel irgendwo einschlägt und da hast halt solche Zombies, dann stehen die halt einfach wieder auf.
Also. Es wird halt sehr bombastisch beschrieben. Wir verkürzen das gerade wieder sehr. Also man kann das gut lesen und kann sich das auch gut vorstellen. Ich habe dann aber irgendwann an das Spiel Lemmings denken müssen. Weil die explodieren ja auch und fallen durch die Gegend und stehen dann wieder auf und laufen einfach weiter.
Ich muss irgendwie an große Menschen mit Ameisen denken. Also Ameisen, die sie beißen und sie können halt nichts dagegen machen, weil sie einfach zu groß sind und den Ameisen nicht Herr werden. Und dann wird's absurd, weil die Astartes machen sich Sorgen um den Kriegsherrn, weil sie nicht wissen, wo er ist. Und das ist, finde ich, geradezu absurd witzig, dass die Astartes da stehen und sich Sorgen machen. Oh mein Gott, was ist mit dem Kriegsherrn? Oh, wo ist Horus?
Die erstarren sogar, wird beschrieben, aufgrund der Ungewissheit. Also genau, ja, etwas, was man ihnen so nicht zutrauen würde.
Und jetzt, wo ich das hier nochmal lese und an das Kapitel 9 denke, können sie das noch eine Stufe doller.
Nicht ganz so witzig ist, dass natürlich auch bei jedem Ansturm immer so eine Handvoll Astartes mit in den Tod gerissen wurden. Das wird leider auch beschrieben, aber das scheint wohl dazu zu gehören.
Während uns, der Horus ist momentan im Inneren des Schiffs mit der Kreatur beschäftigt, die einmal Temba war. Und dorthin wechselt jetzt auch die Szene und der Horus erkennt nichts von seinem ehemaligen Freund in der Kreatur, die soeben den Moi getötet hat. Der Temba bedauert den Tod Mois, denn er hätte wohl einen guten Konvertiten abgegeben. Temba wollte ihn dann wohl konvertieren und Moi hat das abgelehnt und hat Nörkleths Macht abgelehnt und er war treu bis zum Schluss.
Das erzählt er Horus mit einer, wie es beschrieben wird, gutturalen Stimme, die sich so anhört, als wäre er unter Wasser. Und während er das erzählt, stelle ich mir vor, wird Horus' Kopf immer roter und roter, was er natürlich nicht wird, aber er wird immer zorniger im Laufe der Zeit. Und es entsteht interessanterweise eine Unterhaltung zwischen den beiden oder eher so ein verbaler Schlagabtausch, den Horus aber so nach und nach nutzt, um einen Schritt nach dem anderen auf seinen Feind, den er ja eigentlich zerfetzen will, zuzugehen.
Und der Temba erzählt ihm oder versucht oder säuselt, soweit das Kulturale überhaupt geht, dass er und Horus keine Feinde sein müssten und dass der Warp wundervoll sei und kein Grund, Angst zu haben. Und der Horus stimmt zu, dass der Warp eine rohe Kraft ist und dass ihm aber auch genau aus dem Grund nicht zu trauen sei.
Temba lässt das natürlich so nicht stehen und erzählt ihm, dass das Chaos, ich habe das abgekürzt aufgeschrieben, als der Anfang und das Ende ist, weil das Chaos gab es schon, als die, wie er beschreibt, Menschen sich als Affen gegenseitig um Nahrungsmittel verkloppt haben. Und es wird so lange überdauern, bis die Menschheit ihrem Ende nahe ist.
Temba versucht, den Horus zu verführen. Denn dass, wenn man den Warp kontrolliert, dann bedeutet das die Herrschaft. Und Horus sagt, er würde keine Herrschaft anstreben. Doch Temba sagt, das glaube ich dir nicht. Er würde das in Horus Augen sehen, dass das ja anders wäre. Und nun streiten sie sich auch noch ein bisschen darüber, wer die Galaxie beherrscht. Ob der Warp oder der Imperator. Sie sehen das natürlich völlig unterschiedlich. Mhm. Und während des Gesprächs hast du ja schon gesagt, nähert sich Horus immer so Schritt für Schritt, immer so ein bisschen näher in Nahkampfreichweite. Und das, was du jetzt noch verkürzt erzählt hast, mit dem, wie das Chaos entsteht, da habe ich ein kleines bisschen ausführlicher, weil das noch so ein bisschen Fleisch an den Warp wirft. Mhm. Also quasi an den Begriff des Warp. Das Chaos, also nicht der Warp, sondern das Chaos, war die erste Macht im Universum und wird auch die letzte sein. Und solange es Leben im Universum gibt und solange das Leben gegeneinander kämpft und solange das Leben erkrankt und solange das Leben Exzesse feiert und Intrigen spinnt, wird das Chaos überdauern. Also es steht zwar im Buch, solange die Menschheit überdauert, aber ich denke, das bezieht sich auf alle Fälle auf alles Leben.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Und jetzt hast du die Aspekte aufgezählt, die man in diesem Universum auch im Chaos als große Götter oder große Dämonen kennenlernen kann, irgendwann mal später. Mhm. Insofern, ja, nicht unwichtig. Ich habe das teilweise sogar überlesen. Mir ist nicht aufgefallen, dass es haargenau diese vier Aspekte sind.
Für alle, die sich fragen, was gemeint ist, können wir das auch transparent behandeln. Also, solange das Leben gegeneinander kämpft, ist Korn. Solange das Leben erkrankt, ist Nörgel. Und solange das Leben Exzesse feiert, ist Slanisch und Intrigen spinnen ist
Zinsch.
Zinsch. Ganz kurz ist mir der Name aus dem Kopf gefallen.
Hat er sich eingemischt, wollte seinen Namen nicht genannt werden.
Ja, ja, genau. Wollte mich beeinflussen und sagen, pssst, ja, bist du ruhig.
Ja, und jetzt stehen sie sich plötzlich Auge in Auge gegenüber. Weil Horus sich ja ganz heimlich rangesneakt hat.
Ja, rangesneakt am Arsch.
Ja, also Temba hat das garantiert mitbekommen, aber der lacht nur, als Horus ihm droht und zieht seine Klinge. Horus hat seine Klinge schon quasi zum Todesstoß bereit und sticht auch durch das Herz von Temba, was dem aber irgendwie herzlich egal ist. Da wird sehr ausführlich beschrieben, wie dieses dicke Etwas dann trieft und Schleim aus der Wunde kommt, aber die Wunde an sich scheint ihn nicht zu interessieren.
Jetzt entbricht auch ein Kampf zwischen den beiden, den ich sehr stark abgekürzt habe. Mhm. Horus blockt den Schlag von Temba und Horus hat offenbar Mühe, Temba bzw. vielmehr Tembas Klinge abzuwehren, von der er denkt, dass die irgendwie lebendig ist. Mhm. Und während des Kampfs erkennt Horus, wie zuvor schon, Loken und Kila auf Kilas Fotografien, wenn ihr euch erinnert, im Inneren des Schemens der Kreatur einen vor Entsetzen schreienden Mann.
Also der schreit und hat so eine verzogene Fratze, hält sich auch die Ohren zu. Und Horus glaubt, Temba darin zu erkennen. Aber es ist halt noch ein bisschen unscharf, in Anführungszeichen. Ich würde aber gerne noch so ein bisschen auf diese Klinge eingehen, weil die als Obsidianklinge und grau-schwarz beschrieben wird. Ich habe nicht weitergelesen, aber ich habe eine Vermutung, was das ist.
Ja? Was?
Es könnte vielleicht die Klinge sein, die Erebus entwendet hat irgendwo. Weil da wurde ja auch beschrieben bei den Anathamen, dass die ein Eigenleben haben und dass die quasi ihr Ziel suchen.
Aha. Clever.
Das ist mir
auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Doch, das kann sein, dass das die Klinge ist, die Erebus in Hallen der Musik?
Klänge, Musik.
Beim Interrex geklaut ja. hat.
Genau, genau. Also das wäre so eine Vermutung. Das würde vielleicht auch erklären, warum dieser dicke Plop so schnell ist. Wobei, ich stelle mir das so vor, die Waffe bewegt sich durch die Gegend und der Arm hinten dran kommt irgendwie mit. Also, er scheint ja doch sehr geschickt gewesen zu sein. Und Horus erinnert sich bei Temba nicht unbedingt daran, dass er ein geschickter Schwertkämpfer war.
Das konnte ich tatsächlich nicht einordnen. Da habe ich ganz jetzt schon gefragt, was das für ein Schwert ist. Aber ans Interrex habe ich nicht gedacht. Oder auch an Erebus nicht. Aber das passt, doch. Doch.
Okay. Ja. Vielleicht erfahren wir es ja noch.
Der Temba schleppt sich weiter voran. Und obwohl mehrere Knochen gebrochen sind und er seine Organe hinter sich herzieht, normale Attacken, die einen Gegner entwaffnen würden, funktionieren nicht. Was Horus ein Schwert in der Schulter beschert. Also der Temba sticht ihm in die Schulter und Horus schafft es dann doch noch, Tembas Schwertarm abzutrennen und der nun doch sehr beschädigte Körper Tembas führt dann dazu, dass Temba an und für sich zurückkehrt und bereut, was er getan hat. Also der bricht wohl die Persönlichkeit Tembas nochmal durch, kurz vorm Ende. Mhm. Und er bereut, sich dem Warp geöffnet zu haben und er habe ein großes Übel im Warp gesehen, sowie die Zukunft und das Schicksal der Galaxie, eine Einöde und der Imperator ist tot und die Menschheit gefangen in einer Hölle aus Bürokratie und Aberglauben.
Genau, das habe ich auch aufgeschrieben.
Ja.
Sagen wir jetzt
auch, wir leben auch in einer Hölle aus Bürokratie und Aberglauben.
Genau. Passt gerade sehr gut, ja.
Nur Horus könnte die Zukunft aufhalten und dann stirbt der Temba.
Ich habe zwei Sätze mehr aufgeschrieben noch dazu vorher. Und zwar, wie du sagst, Temba bereut das Ganze ja. Also zunächst Horus hat Mitleid plötzlich mit Temba, also dem Temba, den er wieder als seinen alten Freund erkennt. Das finde ich etwas ungewöhnlich, weil vorher wurde ja auch durch Erebus zu mehr als nur Hass angetrieben, um den Temba zu vernichten, den Verräter. Aber er hat dann tatsächlich Mitleid und sagt, ja, das Chaos hat dich halt verführt und du konntest nichts dafür. Und Temba sagt dann, doch, doch, die haben mir gezeigt, was sie damit machen. Und ich habe da quasi willentlich Ja gesagt und mitgemacht.
Und als er dann tot ist, beendet Horus die Vox-Übertragung, die ja immer noch die ganze Zeit läuft, seit sie in die Atmosphäre eingedrungen sind. Und dann trauert er um seinen verlorenen Freund Temba. Nicht um Moi, sondern um Temba trauert er.
Ja.
Und dann endet die Szene und wir wechseln wieder nach draußen zu Loken.
Und Targadon und Vepus.
Und die kämpfen weiter im Nahkampf gegen die Monster. Und als der Tarik dann in Not gerät, zerrissen zu werden, kommt Loken ihm zur Hilfe. Und gerade als alles verloren scheint und sie drohen überrannt zu werden, fallen die toten Dinger einfach um und regen sich nicht mehr.
Ja, wie so Marionetten.
Plutsch, quasi. Alles still.
Ja, na gut, Horus hat einen Stecker gezogen, ne?
Das wissen sie aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
Nee, genau. Also die sind alle sehr verwundert. Und Loken macht sich einige Gedanken über das, was gerade passiert ist. Denn sie waren gerade dabei, sie, die unbesiegbaren Sansevorus, zu verlieren. Denn sie hatten eigentlich in diesem Kampf keine Chance, denn der wäre endlos gegangen und endlos können sie nicht durchhalten. Das gibt ihm sehr zu denken.
Witzig an der Stelle ist noch, dass alle Astartes verblüfft sind, weil gerade herrscht noch Kampf und jetzt ist nichts mehr zu tun. Genau. Und dann fangen sie an, damit sie was zu tun haben, Monster von der Rampe zu werfen und ihnen sicherheitshalber noch die Köpfe abzureißen.
Ja, damit sie auf keinen Fall wieder aufstehen.
Jawohl. Und dann kommen Aximand und Abaddon aus dem Wrack, sind größtenteils unverletzt. Und auch der Erebus und seine Männer kommen so gut wie unverletzt zurück. Und nur Horus und Sedire sind nicht zu sehen. Deswegen sammeln sie sich jetzt alle und gehen ins Wrack, um ihre Brüder zu suchen.
Genau, das hat Abaddon so beschlossen. Loken hat kurz überlegt, ob er was dagegen sagt, aber nein. Er hat das Gesicht von Abaddon gesehen und ist dann mitgegangen.
Keine Widerworte.
Ja.
Den Sedire finden sie relativ schnell. Der ist gefangen und eingeschlossen hinter verklemmten Schotten. Mhm. Und dann suchen sie zusammen den Kriegsherrn und fürchten schon, dass er tot ist. Und finden ihn mit Tembas totem Körper auf dem Schoß. Und das Monival ist geschockt von diesem Anblick. Und niemand von denen weiß so genau, was er sagen soll.
Naja, der kniet ja da, ist selbst schwer verletzt und weint. Also wie so ein Häufchen Elend, das ein anderes dickes Häufchen im Arm hat. Also stelle ich mir schon seltsam vor, die Szene, ja.
Dann, als sie den Horus gerade raustragen wollen, sagt er ihnen, nö, das macht er schon noch selbst, ne, und verlässt den Ort dann auf eigenen Beinen. Und genau. Den Moi nehmen sie auch noch mit.
Ja, aber nur den. Temba bleibt liegen.
Nur den. Kommen wir jetzt zu einer Szene, in der sich endlich klärt, was mit der Petronella und dem Makkat passiert ist. Die beiden waren wohl Teil des Kampfgeschehens, waren wohl mittendrin. Und ja. Der Makkat hat die Petronella hinter einen Schott in der Terrasspracht geschoben, wo sie die Schlacht mithören konnte. Sie konnte nichts sehen, aber mithören konnte sie. Und sie hat das Gefecht überlebt. Es war ihr erstes Gefecht und sie hat es überlebt.
Genau. Und am Anfang ist er noch extrem geschockt von dem ganzen Grauen, das da passiert ist. Und dann fällt ihr auf, wie du sagst, sie hat das überlebt. Und plötzlich fühlt sie sich pudelwohl.
Eine seltsame Person.
Ja, also in der Szene wird sie relativ kurz beschrieben nur. Aber genauso unangenehm wie vorher. Abgesehen von dem, sie verschmiert ihre Schminke. Und das sieht dann aus wie Kriegsbemalung. Da dachte ich schon, als das Film, da macht sie jetzt endlich mit. Aber nein. Sie hat aber immerhin erkannt, dass Margaret ein durchaus fähiger Krieger ist, denn der hat durchgehalten bis zum Schluss und der wird das wohl auch weiterhin tun für sie.
Sie beobachtet jetzt, wie das Monival mit Mois Leiche aus dem Schiff auftaucht und der Horus ist verhüllt, aber seine geschundene Erscheinung schockt sie und als Petronella fragt, was geschehen sei, will das Monival sie loswerden. Aber Horus ist dagegen und besteht darauf, dass sie mitkommt und alles erfährt, was geschehen war. Und gerade als der Kriegsherr berichtet, Temba hätte ihm gesagt, dass nur Horus die Macht hätte, die Zukunft aufzuhalten, bricht er ohnmächtig zusammen.
Ich bin gerade am Schauen, aber das habe ich auch alles so aufgeschrieben. Ich habe aber tatsächlich den letzten Satz auch nochmal als Zitat aufgeschrieben, weil ihr Nemokil hat ja vieles mitgeschrieben und dummerweise auch den letzten Satz, der da heißt, ich war dort an jenem Tag, als Horus fiel.
Das ist im ersten Abschnitt bei mir in Kapitel 9. Weil ich habe den Satz, wollte ihn schon weglassen, aber in Anbetracht, dass das nächste Kapitel mit den Thousand Suns startet, macht der Cliffhanger am Ende von Kapitel 8 dann doch Sinn. Denn Petunella weint, als sie das dann auch sieht, was ihr Nemokil da geschrieben hat. Sie hat es ja nicht selber geschrieben, sie hat es ja schreiben lassen. Es wurde geschrieben für sie aus ihr. Keine Ahnung, was dieser Griffel da macht. Und genau, also ich war dort an dem Tag, als Horus fiel. Was mich so ein bisschen erinnert an die ersten Sätze, die im ersten Kapitel des ersten Buchs waren, die dort ja aber dem Loken zugeschrieben wurden.
Genau, da ging es ja nicht um Fallen, sondern um das Töten des Imperators. Aber der Satz ist mir auch direkt ins Gedächtnis gekommen, weil das eine Parallele ist.
Ja, ist noch ein bisschen zu früh, um den Protagonisten einer 66-teiligen Buchreihe, die die Horus Heresy heißt, sterben zu lassen. Das kauft keiner, also ich kaufe das nicht. Aber vielleicht ist es ja auch metaphorisch gemeint, dass der alte Horus hier stirbt und ein anderer Horus sich erheben wird. Keine Ahnung.
Ich denke, in die Richtung glaube ich auch. Und wenn man es ganz wörtlich nimmt, der ist ja umgefallen, vielleicht haben sie es auch damit gemeint. Also es steckt wohl mehr dahinter, ja, aber tot ist er nicht.
Aber jetzt geht es erstmal zu Magnus dem Roten.
Wir hatten ja schon ein paar seltsame Sprünge drin, aber den fand ich jetzt extrem seltsam.
Ich habe mich gar nicht zurechtgefunden. Nee, das Kapitel hat angefangen und ich dachte mir, hä, wo bin ich?
Genau, auf einer goldenen Pyramide oder einen Blick auf eine goldene Pyramide, die in der Sonne so glänzt, als würde sie brennen, und ein rothäutiger Zyklop mit einer roten Mähne, der sich Sorgen darüber macht. Ich kam mir vor wie in so einem Comic.
Ja, es ist ganz seltsam. Das ist auch der Punkt, wo ich beschlossen habe, okay, ich lese das erstmal und schreibe es mir dann aus dem Gedächtnis auf, was hängen geblieben ist.
Ja, okay.
Und das ist dann also, zuerst mal, wer ist Magnus der Rote? Magnus der Rote ist der Primarch der Thousand Suns. Der hat kupferfarbene Haut, hat rotes Haar und hat nur ein Auge. Mhm. Magnus ist beim Imperator in Ungnade gefallen, da er und die Thousand Suns nach Wissen streben. Also die wollen alles wissen, was es zu wissen gibt. Allerdings nach allem Wissen, und somit auch beschäftigen sie sich mit Hexerei und dem Warp. Weil ist ja Wissen, ist ja nichts Schlimmes. Kann man ja wissen wollen können. Und Magnus musste gegenüber seinem Vater der Hexerei abschwören, was er überhaupt nicht verstanden hat und auch gar nicht eingesehen hat. Und auf dem Heimatplaneten der Thousand Suns, Prospero, der weit vom Kern des Imperiums entfernt ist, gehen die munter weiter und fleißig der Wissensbeschaffung nach. Das heißt, die zaubern und hexen da weiter fleißig vor sich hin. Und sie sind wohl auf ihrem Heimatplaneten. Also die sind nicht unterwegs wie die anderen, sondern die haben sich da wohl eingenistet.
Ja gut, die sind da nicht auf einem Kreuzzug und vertreten auch ein bisschen andere Sicht als der Imperator und die Lehre des Imperators. Sie gelten auch seit dem Konzil von Nikaea, habe ich aufgeschrieben, als unrein, weil sie sich mit der Hexerei beschäftigen. Und Magnus sagt auch in einem der Sätze, dass sein Vater, also der Imperator, quasi das Imperium mit einer Lüge über den Warp besänftigt. Denn er ist der Meinung, der Warp ist was, was man sich sehr wohl genauer anschauen muss.
Das ist das Ding mit der Decke, ne? Dass er eine Decke über die Bevölkerung legen, dass die das ja nicht mitkriegen, ne?
Ja. Genau. Das finde ich spannend, denn wir haben ja in einigen Kapiteln vorher schon drüber spekuliert, was der Imperator weiß und was die Patriarchen, die Primarchen wissen. Und selbst Horus scheint ja nicht so genau zu wissen, was der Warp ist. Auch wenn er mehr weiß als seine Söhne, in Anführungszeichen. Aber der Imperator scheint da echt so ein bisschen gelogen zu haben.
Ja, vielleicht mit Absicht, ne? Das,
klar.
Weil ich meine, Magnus scheint ja Königswissen zu haben.
Mhm.
Und das scheint der Imperator auch zu haben. Und denkt wohl, das lassen wir mal lieber. Die anderen nicht wissen.
Ich habe bei Magnus noch aufgeschrieben, diese Pyramide, die brennt. Das war nicht nur eine optische Täuschung, sondern der wird wohl von Visionen geplagt und kann, seit er quasi existiert, auch so ein bisschen in die Zukunft sehen und sieht wohl, was auf sie zukommt. Also sie im Sinne von die Menschheit.
Die Stadt des Lichts ist wohl die Hauptstadt und ist mit Pyramiden, und in so einer Pyramide wohnt der Magnus wohl auch, ist wohl so ägyptisch angehaucht. Und das deckt sich ja auch mit den 40K-Modellen, die wir kennen.
Ja.
Also wenn ihr da draußen mal den Shop anguckt, oder wenn ihr euch im Shop natürlich auskennt, die Thousand Suns sind immer so ein bisschen ägyptisch. Diesen Einschlag, den liest man hier auch sehr stark.
Mhm. Das Einzige, was mich irritiert hat, ist die Farbgebung. Denn da taucht einer auf, der Ahriman, der Scriptor Magister, ist einer von dreien, die genannt werden. Und der wird aber in roter Rüstung beschrieben. Die Thousand Suns, die man normalerweise auf Bildern sieht, sind immer alle blau mit Gold.
Mhm. Aber selbst Ahriman ist, glaube ich, bei 40K doch auch rot, oder?
Weiß ich nicht. Also hat ja alle seine Thousand Suns rot gemalt, weil er gesagt hat, die waren früher rot. Also er hat Übergänge drin zu blau, aber die sind nicht so das typisch blau-goldene Schema, das man eigentlich von den normalen Bildern kennt.
Ja, okay. Ja, gut, vielleicht waren die früher wirklich rot, aber ich kenne das. Das Ahriman-Modell kenne ich in rot. Aber egal.
Ist eigentlich ein ganz nettes Modell. Auf jeden Fall, der erscheint jetzt bei ihm.
Der Skriptor Magister Ahriman betritt Magnus, ich habe es mal Schreibstube genannt. Und Magnus weist ihn an, ein Ritual in die Katakomben vorzubereiten. Und der Ahriman äußert Bedenken ob des Zaubers und dessen Feinheiten. Und mit diesem Zauber versucht der Magnus wohl, die Siegel des imperialen Palasts zu brechen, um dem Imperator vor der Zukunft zu warnen und damit das Imperium zu retten. Hat die Hoffnung, dass, wenn das so passiert, dass der Imperator die Hexerei auch anerkennen wird, dass er das dann einfach nicht mehr leugnen kann, dass das auch zum Vorteil genutzt werden kann.
Ahriman hinterfragt das so ein wenig, weil das ein sehr mächtiger Zauber ist und er hat leichte Bedenken, dass sie den auch kontrollieren können, so wie das geplant ist. Und da und auch in der Szene vorher schon wird Magnus ein bisschen wankelmütig in meinen Augen beschrieben, weil er ist gut gelaunt, dann ist er zornig, dann ist er gut gelaunt, dann ist er zornig. Das sehr wechselhaft. Aber er macht Ahriman zuerst zornig und dann sanft klar, dass sie das schon unter Kontrolle haben, weil wenn nicht sie, wer sonst?
Und er weist Ahriman dann an, bitte nicht anzufangen, bevor er selbst eintrifft, denn vielleicht ist Horus noch für eine Überraschung gut. Das weist wohl darauf hin, dass Magnus weiß, was kommen wird, hofft aber, dass es dann doch anders kommt.
Ja, und dann endet die Szene, ne?
Genau, die Szene endet und wir knüpfen in der nächsten direkt an die Ereignisse aus dem letzten Kapitel an und sehen, was passiert, wenn einem Primarchen die Sinne schwinden. Genau. Alle seine Brüder verfallen in Panik. Was ich für Krieger Angst. Erstaunlich finde.
Unschlüssigkeit.
Ja, ja, also.
Ja.
Und sogar Petronella reagiert schneller als diese Übermenschen. Und dann der Erste, der sich berappelt, ist der Loken.
Ja, aber nur, weil er sieht, dass Petronella schneller ist als sie.
Ja, das fand ich auch geil.
Das geht das nicht.
Kann ja wohl
nein.
Und der Loken sucht den Horus dann nach Verletzungen ab, während alle anderen sich noch ihrer Hysterie hingeben. Und der Loken stellt dann fest, aber dass der Horus noch lebt.
Ja. Er findet nämlich keine Wunden außer der einen in der Schulter und verlangt auch, dass die anderen ihm helfen, die Rüstung so weit abzunehmen, um sicher zu gehen. Und dabei muss er die Situation immer wieder so ein bisschen beruhigen, weil dann kommen dann 100 Hände gleichzeitig, so wie in Panik halt. Also stelle ich mir schon etwas seltsam vor. Bis dann so ein ganz frecher Kerl von hinten schreit, dass sie Platz machen sollen. Und bevor er den dann anschreit, erkennt er zum Glück, dass es einer der Apothekari ist. Und dann schauen die sich Horus auch mal ein bisschen genauer an.
Ja, sie fangen an, ihn zu untersuchen und verlangen dann nach einem Stormbird, der sie und den Patienten auf die Geisterrachsucht zurückbringt. Und als das Landungsschiff dann gelandet ist, bringen das Murnival und die Mediziner den Horus gemeinsam aufs Schiff und kehren ins All zurück.
Da habe ich noch aufgeschrieben, dass das Ganze wie so ein schlechter Film in Zeitlupe wohl für die Wahrnehmung der Astartes und auch Loken abgelaufen ist und Loken sich in der ganzen Situation komplett machtlos gefühlt hat. Einerseits einer der mächtigsten Krieger, weil Astartes, auf der anderen Seite, er konnte einfach gar nichts machen, nichts ändern an der Situation. Das hat ihn auch sehr beunruhigt, vor allem, weil er so ein paar Worte aufgeschnappt hat von den Apothekari, unter anderem eine hypotoxische Vergiftung. Was auch immer das jetzt genau ist, aber es klingt nicht gut, finde ich.
Dann wechselt die Szene schon wieder und jetzt sind wir beim Ignaz. Und dem geht's nicht gut. Dem fällt nichts ein, was er zu Papier bringen kann. Der Wein ist kacke, das Essen ist kacke, seine unpünktliche Kollegin ist kacke, alles ist kacke.
Tja, deshalb ist er auch nicht da, wo alle anderen Memoratoren sich gerade betrinken, sondern er ist auf einem Zwischendeck und ihm geht's so kacke, dass er noch nicht mal Inspiration zum Schreiben hat.
Und er erinnert sich an seine Diskussion mit der Kieler über die Religion der Lectitio Divinitatus, die er selbst natürlich ablehnt und die Kieler aber trotzdem brennend versucht, ihn zu bekehren. Und er ist überzeugt davon, dass die Menschheit nicht zur Religion zurückfinden darf, dass sie diese Fessel endlich abgelegt hat, das ist ein großer Fortschritt. Und das Ganze geht dann so weit in seiner Erinnerung, dass die Kieler ihn irgendwann dann rausgeworfen hat, weil er ein engstirniger Narr sei und sie ihn nie wiedersehen möchte. Ja. Die Religion, ne, da, von mir aus könnte man die abschaffen.
Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, dass sie ihn noch ghostet. Weil sie haben sich seitdem einmal gesehen, er hat gegrüßt, sie hat sie ignoriert. Alles in allem ist er halt ziemlich deprimiert. Bis dann die Sadie sich quasi über ihn beugt und Hallo sagt. Und anscheinend hat die so eine angenehme Art, dass es einem dann automatisch ein bisschen besser geht.
Genau, die Mercer Dioliton kommt zu ihm und er möchte sich mit ihr über Kieler unterhalten und zeigt ihr eines der Flugblätter. Und die Mercer Dioliton ist entsetzt und zweifelt an Kielers Verstand und sie stimmen sich dann beide ab, mit jemandem über Euphrate Kieler sprechen zu müssen, also sie quasi zu verraten aus ihrer Sicht. Und sie wählen dann beide den Sindermann aus, dem sie das dann wohl erzählen wollen. Und danach besaufen sie sich erstmal. Sie waren noch nicht bei Sindermann, also sie gehen nicht hin, genau. Sondern nachdem sie das beschlossen haben, besaufen sie sich erstmal.
Was umso lustiger ist, weil die Masadi das ja eigentlich bei Ignaz nicht so toll findet und auch so ein bisschen damit aufzieht. Aber dann, ich stelle mir das so vor, sie reden darüber und sie liest das Flugblatt und dann nimmt sie wortlos selbst ein Weinglas, stellt das auf den Tisch und füllt dann Weinegläser und dann geht's los.
Und dann trinken sie und trinken und unterhalten sich. Passt. Und plötzlich gehen dann die Alarmsirenen auf dem Schiff los. Und ein Soldat teilt ihnen mit, dass der Kriegsherr tot sei. So, typischer Gossip, ne? Das wird alles so weit übertrieben, bis derjenige tot ist. Und die beiden glauben das aber nicht oder wollen es nicht glauben und rennen dann zum Verladedeck, sind beide auch schlagartig nüchtern und rennen zum Verladedeck, um sich selbst von der Situation zu überzeugen.
Genau. Wobei Ignaz aber da eine andere Idee hat, weil er sagt, sie werden sowieso auf keinen Fall aufs Verladedeck gelassen. Außerdem rennt da gerade so ein Strom von Menschen hin. Er will die Masadi dann zum Aussichtsdeck ziehen, denn da sieht man auch ankommende Schiffe und kann dann auf eine Empore rennen und sieht dann auch, was aus diesen Schiffen aussteigt. Und da zerrt er sie dann auch jetzt hin.
Weiß er das? Also war er dabei, als sie damals auf das Verladedeck gingen im ersten Buch? War er da mit? Wo sie auch auf dieser Empore standen? Nee, ne? Da war der Sindermann dabei?
Er war doch schon vorher, ne?
Und die anderen, bevor es zu den Whisperhöhen ging. Aber da war er nicht dabei, ne? Nee, da war er ja noch tot.
Genau, genau. So, er war
in Anführungszeichen.
Genau, für uns war er tot in dem Zeitpunkt, genau. Ja. Der ist erst später zu ihrer Gruppe wieder gestoßen, genau. Okay, also sie kommen da an, haben dann noch wirklich eine Sicht auf das Verladedeck und sehen dann von einem kranken, wabernden Mond so einen Lichtpunkt kommen, der schnell näher kommt. Und sie erahnen, dass es ein Stormbird ist, es ist jetzt nicht eine Bruchlandung, aber es wird schon beschrieben, dass er etwas schnell angereist kommt. Also die haben es eilig. Schaffen es aber dann zu landen auch.
Und dann wird's ja so ein bisschen dramatisch, ne? Dann geht die Sturmrampe runter und das Murnival kommt mit einem verhüllten Körper die Sturmrampe herunter. Keine Angst, das ist nur der Moi. Und dahinter dann auf einer Trage der Horus. Oliton und der Kakasi sind erleichtert, dass Horus wohl noch lebt, denn sie sehen, dass die Apothekarii kommen, um sich um ihn zu kümmern, und das würden sie ja wohl nicht machen, wenn er schon tot wäre.
Genau. Wobei das der Ignaz feststellt. Die Masadi sieht es entweder nicht oder kann diese Verbindung noch nicht knüpfen. Aber ich habe dann aufgeschrieben, sie sind dann so erleichtert, dass sie sich auch gegenseitig in die Arme fallen. Sehr theatralisch.
Das Murnival tut jetzt etwas, da war ich überrascht, weil die fangen jetzt an, einen blutigen Pfad durch diese versammelte Menschenmenge zu schlagen. Also es sind nicht nur der Ignaz und die Oliton da, sondern vor diesem Verladedeck haben sich ganz viele andere Menschen versammelt, weil das Ganze ja wie ein Lauffeuer durchs Schiff ging, dass der Horus wohl tot sein soll. Und um zur Krankenstation zu kommen, hauen die Astartes jetzt einfach alle Menschen um und schlagen die auch tot, die ihnen da im Weg sind. Die beiden sind geschockt, also der Kakasi und die Oliton sind geschockt, dass die Astartes diese Menschen einfach blutend und zerschlagen haben liegen lassen, als würde sie deren Schicksal einfach nicht kümmern. Und in der Menge erkennt der nun sehr wütende Ignaz die Kila, die mit anderen anfängt, Flugblätter zu verteilen. Also die nutzt die Situation und das Leid der Menschen aus, um ihre Religion da irgendwie zu...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe aber aufgeschrieben, die kümmert sich auch um die Leute. Also es wird beschrieben, dass eine Person in einer Robe kommt, sich um die Leute kümmert und Flugblätter verteilt.
Ja, genau, also sie kümmert sich und verteilt Flugblätter. Aber das riecht für mich schon so ein bisschen nach religiöser Revolution.
Ja, klar. Aber die Kombination ist doch praktisch. Sie tritt als der Held auf und so nebenbei, ihr könnt da gerne mitmachen. Da ist quasi die Einladung. Ich habe noch aufgeschrieben, dass die Reaktion auf das, was gerade passiert, also ja, Masadi und Ignaz sind geschockt, aber Masadi ist eher so in Schockstarre und bricht in Tränen aus und kann nicht fassen, was passiert ist. Und Ignaz drückt so fest seine Hände zusammen, dass die weiß werden und man die Knochen sieht, weil er so wütend ist. Also sind schon von der Reaktion her ein bisschen unterschiedlich drauf. Aber ansonsten, genau, das war die Szene, die mich auch sehr überrascht hat. Weil so ein Astartes, naja, er darf sich ja gerne den Weg freiräumen, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, war jetzt nicht so die nette.
Nee, vor allem, das kam total überraschend. Mit nichts hätte ich damit gerechnet.
Wenn du überlegst, da muss ja das Murnival dabei gewesen sein, die müssen da ja mitgemacht
haben. Ja klar, also ich gehe mal davon aus, dass die das waren. Zumindest habe ich das so gedeutet, dass, wenn nicht sogar Loken das selbst war, keine Ahnung.
Ja, ich habe ein bisschen überlegt, die tragen ja die Trage, weil sie tragen ja den Kriegsherrn. Und natürlich reicht auch ein Arm und ein Bein aus, um sowas zu machen. Aber wahrscheinlich waren noch ein paar andere Astartes um sie herum.
Stand das nicht sogar da, dass die Astartes ihnen irgendwie noch entgegenkamen? Na, egal. Ist passiert. Es sind jetzt mindestens 21 Tote und noch mehrere, die wahrscheinlich, hoffentlich vielleicht irgendwann nochmal aus dem Koma aufwachen. Und die Szene wechselt jetzt zu Malochurst, der nicht so begeistert ist von dem Gemetzel, was die da gerade veranstaltet haben. Er guckt sich das Video immer wieder an und denkt, dass es sich dann vielleicht doch nochmal ändert, aber nee.
Das hat mich auch irritiert. Warum zeichnet das Sanktuarium sowas auf?
Gut, Überwachungskameras, die laufen halt immer mit.
Ach so,
okay. Und er unterhält sich jetzt mit dem Lord Militant Varvaras von der Garde und der meint, dass sich das rumsprechen wird und nicht gut für die Moral sein wird. Und der Malochurst ist noch so auf der auf dem Trichter, nö, das kann man schon noch unterdrücken. Ich halte unten einfach die Kommunikation ab und guck, dass wir alle irgendwie zu Kräften kriegen, die da dabei waren, und gesagt, nee, Junge, ne, das wird so nicht funktionieren. Und der Varvaras deutet auch an, dass dafür jemand gerade stehen muss. Doch der Malokers ist da nicht so überzeugt davon, dass er einen von den Sons of Horus dafür opfern muss. Aber der Varvaras meint, dafür wollen die Leute Blut sehen.
Genau. Und die würden wahrscheinlich noch gerne weiter darüber diskutieren, wie das genau ablaufen soll. Aber dann klopft jemand Zartes an die Scheibe.
Also vor allem, ich hätte gern gewusst, wie das jetzt weitergeht. Bevor sie da jetzt unterbrochen wurden.
Ja, ich glaube auch, das werden wir auch noch erfahren.
Weil die Situation kam ja so unverhofft, dass ich die jetzt spannender finde als alles, was drumherum passiert.
Naja, spannend finde ich auch, dass Malokers da ja eigentlich zu der Truppe gehört, die das gerade gemacht haben, das genauso kritisch sieht wie wir.
Ja, ich glaube, der steht so dazwischen. Das ist, glaube ich, so eher das Bindeglied. Aber sie werden unterbrochen, wie du schon gesagt hast, von der Ingmae Sing. Das ist die Herrin der Astropaten. Die haben wir schon mal erwähnt im ersten Buch, als der Horus und das Monival aufgetreten sind, um zu besprechen, wo sie als nächstes hinfliegen. Und sie bringt eine Nachricht, dass ein starker Sog im Warp spürbar ist und dass der Schleier zwischen den Welten sich lichtet. Was auch immer das heißt.
Ja, das fragt sich Malokhurst auch. Aber dass der Schleier sich lichtet, war dann ihre Erklärung für ihn, der wahrscheinlich genauso viel anfangen kann wie wir. Wobei man sich schon ein bisschen denken kann, was es bedeuten könnte.
Gehen wir davon aus, dass der Warp jetzt irgendwie stärker wird, dass das Chaos stärker wird und jetzt halt nach vorne drängt, um auch die Situation um Horus jetzt auszunutzen.
Genau. Und dass der Einfluss halt einfach stärker wird. Und es gibt auch in der Szene mit Horus und Temba einen Gedankengang von Horus, wo er die Situation so ein bisschen vergleicht mit Loken in den Whisperhöhen und sich fragt, ob das, was da mit Jubal passiert ist, weil Jubal quasi eine gewisse Feindseligkeit Loken gegenüber schon immer hatte und der Warp das ausgenutzt hat. Und so ähnlich muss es wohl bei Temba gewesen sein. Also er macht sich Gedanken darüber, was der Angriffspunkt ist für den Warp oder das Chaos.
Ja, weil er das ja auch wissentlich angenommen hat. Ne?
Ja.
Ja. Aber cool. Spannend.
Ja, es passiert endlich was. Wobei ich die Szene mit Magnus immer noch so komplett deplatziert finde.
Ja, das musste ja irgendwo hin.
Ja, aber doch bitte nicht schon wieder mitten rein, wo wir eigentlich wissen wollen, wie es weitergeht.
Da wird wahrscheinlich sich das irgendwie aufblähen und der Magnus macht dann da irgendwie Dinge und das geht dann wahrscheinlich irgendwie schief und wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf Horus aus und deshalb musste der Autor das ja irgendwo unterbringen. Man hat halt gedacht, dann nehmen wir den Cliffhanger da und ziehen das noch ein bisschen in die Länge und dann packen wir es halt dahin.
Ja, wir sind gespannt.
Aber es ist cool geschrieben bis hierhin. Also, gefällt mir. Vor allem dieses Unverhoffte, dass die da einfach um sie schlagen, das war ganz cool. Mhm. Aber nur, dass sie halt nicht cool bleiben können, ne? Also, wenn der Horus verletzt ist.
Ja, generell finde ich in dem Kapitel, auch in dem vorher, brechen sie so aus den alten Mustern stark aus und werden unberechenbar.
Ja. Vielleicht ist das auch, vor was der Ignaz dann auch Angst hat. Ne? Warum er dann auch wütend ist und wütend wird. Bin mal gespannt, wie das sich noch entwickelt, vor allem mit seiner Beziehung zum Loken. Weil der war ja da wahrscheinlich auch hautnah mit dabei. Ne?
Genau. Und eigentlich ist da ein gewisser Respekt zwischen den beiden.
Ich glaube jetzt nicht mehr.
Wir wissen ja nicht, was Loken oder welche Rolle Loken in der Szene hatte. Vielleicht hat er auch wieder nur zugeschaut und hat alles in Zeitlupe ablaufen sehen. Und konnte nichts tun.
Nee, ja, der Arme.
Ja.
Gut, beschließen wir die Folge für heute. Wir wünschen Horus von hier aus eine gute Besserung und euch auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal hier bei den Two Queer Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Free Space Marine!